Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Das war 1. Johannes 4, von 16b bis 21.
Ich möchte beten. Ja, wir beten an die Macht der Liebe, so hat es der Chor gerade gesungen. Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Gott ist die Liebe. Auch ein Lied, das viele Baptisten noch aus ihrer Kinderzeit kennen. Ein Thema, das für uns Christen unendlich wichtig ist, weil es das Zentrum unseres Glaubens betrifft, dass Gott Liebe ist. So möchten wir dich bitten, du guter Gott, dass du uns jetzt in dieser Liebe begegnest, dass du zu uns redest, dass du uns deine Liebe spüren und uns Gutes mit auf unseren Lebensweg gibst, dass wir entdecken können, wie unser Leben gelingen kann, dass uns dein Reden zu Herzen geht, dass wir es nicht nur mit dem Kopf fassen, sondern dass wir es auch durch unser ganzes Leben wirken lassen. So segne du jetzt unser Hören, Herr, und lass uns so verstehen, an jeden so, wie es für ihn gut und richtig und wichtig ist. Amen. Liebe Zuschauerin, lieber Zuhörer, schließe bitte einmal kurz die Augen. Ich sage jetzt jeweils ein Wort und du schaust, welche Gedanken dir als erstes zu diesem Wort in den Sinn kommen oder welches Bild du vor deinem inneren Auge siehst. Also Augen schließen und dann geht's los. Freund oder Freundin. Mutter. Vater, Gott, jetzt dürft ihr die Augen wieder öffnen, nicht, dass ihr hier einschlaft. Vielleicht kommen wir ja beim Kirchencafé darüber ins Gespräch, welche Bilder da in uns sind, insbesondere auch, welches Gottesbild in uns wohnt. Denn jeder hat ein Bild von Gott, ein ihn bestimmendes Bild von Gott in sich. Denke ich an unsere Zeitgenossen, dann haben die, vermute ich zumindest, ein recht verschwommenes Bild vor Augen. Man nimmt es immer wahr aus so unterschiedlichen Äußerungen. So der liebe Gott, also ein freundlicher, alter, aber eben auch leicht seniler Mann in einem Schaukelstuhl, der so lächelnd auf seine Welt blickt, aber mit dem die Menschen eigentlich nicht mehr groß was zu tun haben und der auch mit dieser Welt nicht mehr viel zu tun hat. Unter uns Christen begegnet mir häufig ein anderes Gottesbild. Gott mit dem erhobenen Zeigefinger. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wie dieses Lied dann auch immer weitergeht. Ein Gott also, der mit Strafe droht. Ein Gott, der darauf aus ist, dass die Menschen sich bitte schön so verhalten, wie er es ihnen vorschreibt. Der darauf aus ist, dass seine Gebote hochgehalten und ganz oben aufs Podest gestellt und gehoben sind. Ein Gott, der besänftigt werden möchte durch gute Worte, durch gute Taten, durch ein moralisch möglichst einwandfreies Leben. Und die Beziehung zu diesem Gott ist, ich sage das betont so, letztlich geprägt von der Angst vor Strafe. Letztlich deshalb, weil uns beispielsweise im frommen Judentum, im ultraorthodoxen Judentum, das ja genauso begegnet. Eine Frömmigkeit, die trotzdem sehr fröhlich sein kann. Wer schon einmal bei einer orthodoxen Hochzeit dabei war, der weiß, wie die feiern können. Und trotzdem, im Letzten ist das alles von dieser Angst bestimmt, es nur ja alles richtig zu machen, weil am Ende das Gericht kommt und man nicht weiß, wie Gott entscheiden wird. Matthias, 10 Jahre, kam in eine neue Pflegefamilie. Vorher war er schon in 2 solcher Familien gewesen. Nun war er mit weiteren 3 Pflegekindern bei Eltern, die 2 eigene Kinder hatten. Als er dort in diese Pflegefamilie kam, als eben letztes der anderen 5, machte er eine Entdeckung. Es herrschte so eine für ihn sehr merkwürdig entspannte Atmosphäre in der Familie. Seine neuen Geschwister, also auch die Pflegegeschwister, schienen sich dort wohl zu fühlen. Das war ihm fremd. Er kam damit zunächst überhaupt nicht richtig klar. Eines Abends saßen sie so alle jetzt beim Abendessen um den Abendbrottisch. Seine kleinere Pflegeschwester saß neben ihm und sie erzählte gerade mit Händen und Füßen, was sie so an diesem Tag alles erlebt hatte. Und da passierte es. Sie holte mal wieder aus und schwabautz flog die Milchtasse daher, schepperte auf den Boden, die ganze Milch ergoss sich über den Tisch und über die Erde. Jetzt, dachte Matthias, jetzt muss es doch passieren. Jetzt muss doch ein Donnerwetter kommen. Doch nichts passierte. Seine Pflegemutter stand vielmehr auf, holte einen Lappen von der Spüle und sagte, meine Güte, du bist aber heute wieder lebendig, Julia. Und begann, die Milch aufzuwischen. Matthias schaute auf den Pflegevater. Aber der müsste doch jetzt. Aber der lächelte nur, amüsiert. Da sprang Matthias auf und schrie Julia an, kannst du denn nicht aufpassen? So eine Sauerei. Steh auf und geh auf dein Zimmer, sofort. Du bekommst heute kein Abendbrot. Julia traten Tränen in die Augen. Da sagte der Vater nur, Julia, alles ist gut. Matthias meint das nicht so. Nicht wahr, Matthias? Entschuldige dich bitte bei deiner Schwester. Und dann erzähl du weiter, Julia. Wir sind sehr interessiert, was du erlebt hast. Matthias wurde knallrot. Das konnte er nicht verstehen. Und er stammelte seine Entschuldigung nur. Nach dem Zubettgehen ging die Mutter immer noch einmal von Bett zu Bett. Matthias erwartete, dass sie ihn heute Abend ausließe. Doch vielmehr, als sie zu ihm kam, setzte sie sich sogar noch auf sein Bett und strich ihm liebevoll über die Stirn. Ach, Matthias, wir haben dich doch lieb, so wie du bist, so wie Julia auch. Und nun schlaf gut. Vermutlich ahnen wir alle, welche Erfahrungen der Junge in seiner vorherigen Pflegefamilie gemacht hatte. Da musste ein Klima voller Angst geherrscht haben. Druck hatte das Verhalten gesteuert. Wer sich nicht so verhielt, wie es die Eltern vorgaben, der musste mit Strafe rechnen. Was für ein Mutter- oder Vaterbild dieser Junge hatte, das können wir uns vermutlich alle recht gut vorstellen. Und sein späteres Gottesbild wäre davon sehr geprägt worden, hätte er nicht diese neue Erfahrung in dieser neuen Familie gemacht. Eltern, die ihre Kinder lieben. Eltern, die keinen Druck aufbauen, um die Kinder zu dem von ihnen gewollten Verhalten zu treiben, sondern die ihren Kindern einfach schlichtweg Liebe zeigen. Sie annehmen, wie sie sind, die ihnen ihre Fehler verzeihen. Eltern, die ihre Kinder durch ihr Vorbild zu verantwortlichen Persönlichkeiten heranreifen lassen wollen. Kinder also, die in der Familie als einem angstfreien Raum des Vertrauens aufwachsen können. Der Schreiber unseres Briefes und des Predigtextes Johannes hat auch diese Erfahrung gemacht. Er hat diese Erfahrung in der Familie Gottes gemacht, in der Gemeinde. Er ist dem lebendigen Gott begegnet und er hat erlebt, dass er nicht nur Liebe als eine von vielen Eigenschaften hat, sondern dass er vielmehr Liebe ist. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Liebe durchdringt Gott durch und durch. Und diese Liebe hat er uns gezeigt, geoffenbart, aufgedeckt darin, dass er seinen Sohn, seinen eigenen, einzigen Sohn, Mensch werden ließ. Und dieser Menschensohn war Liebe in Person. Und er ist den Menschen mit eben genau dieser Liebe begegnet. Er hat ihnen einen barmherzigen Vater im Himmel gezeigt. Und er hat dazu eingeladen, diesem Vater im Himmel zu vertrauen. Und sein altes Gottesbild verändern, heilen zu lassen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. So hat es Jesus den Menschen zugerufen. Gott ist nicht darauf aus, dass wir Menschen unterwürfig und aus Angst vor Strafe nach seinen Geh- und Verboten handeln. Er möchte unser Vertrauen. Er möchte, dass wir seine Liebe annehmen. Und dass wir ihn nun zu lieben beginnen, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er in seiner Liebe sogar so weit gegangen ist, dass sein einziger Sohn eben nicht nur Mensch geworden ist, sondern sein Leben sogar hingegeben hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Um eben das beiseite zu räumen, was uns von Gott trennt. Unsere Schuld. Also alles das, was wir anderen Menschen schuldig geblieben sind oder was wir ihnen angetan haben. Aber vor allem eben auch, dass wir es ohne Gott schaffen wollen in unserem Leben, dass wir Gott misstrauen, dass wir ihn aus unserem Leben ausgeschlossen haben, dass wir unsere eigenen Herren sein wollen. Selbstbestimmt wollen wir, was gut und was böse ist. Wir lassen uns doch von nichts und niemand etwas vorschreiben. Wir Menschen haben uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht und haben uns dabei letztlich einer Macht ausgeliefert, die wir nicht mehr in den Griff kriegen, die uns beherrscht. Das Böse kommt in allerlei Masken daher und kann sich allerbestens verkaufen. Aber irgendwann zeigt es immer wieder auch sein wahres Gesicht. Immer. Und überall in dieser Welt sehen wir es, das Gesicht des Bösen. Und wir denken dennoch, wir hätten ja nichts damit zu tun. Wir wären freie Menschen. Wir wären die Guten, die keine Hilfe bräuchten. Das Böse, ja, das Böse hat die Menschen verblendet. Und genau darum ist Jesus am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu vergeben, um die Macht des Bösen zu brechen, um uns herauszureißen aus diesem fatalen Irrglauben, wir wären freie Menschen und könnten alles so machen, wie wir es uns denken. Und er hat uns zu wirklich freien Menschen gemacht. Nämlich frei, nun Gott als unseren Schöpfer zu achten, zu respektieren und ihm zu vertrauen. ihn zu lieben, weil er uns hineinnimmt in einen solchen angstfreien Raum der Liebe und des Vertrauens. Nicht mehr Angst, nicht mehr Hass. Die Liebe vertreibt die Angst. Und nur noch Liebe treibt und motiviert. Der alte Weg der Religion, der wird durchkreuzt durch Christus am Kreuz. Kein Do ut des mehr, wie der alte Lateiner sagte. Also ich gebe Gott, damit du mir dann gibst. Kein System von Geh- und Verboten, die es einzuhalten gilt, um gnädig zu stimmen und sich vor Strafe zu schützen, sondern geliebt, ganz unabhängig von dem, was wir tun, bedingungslos, grenzenlos. Das fällt auch uns Frommen heute nicht so ganz leicht zu fassen und zu verstehen und zu leben. Da war der neue Küster nicht nur ein Besserwisser, sondern auch noch ein Moralist. Und wenn man denn dann so beieinander saß und die anderen gerne auch einen Schoppen Wein genossen, dann trank er entweder Milch oder lauwarmes Wasser. Und als er dann einmal bei ihnen sah, da konnte er sich nicht mehr halten. Ihr sauft immer nur, schrie er dann plötzlich am Tisch. Und da sagte der Kirchenälteste, ach weißt du, unser Herr hat auch immer mit den Sündern gesessen und gegessen und getrunken. Ja, ja. Und dann denk mal an das Wunder, das Weinwunder von Kana. Ja, 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 ja. Aber da wäre er auch besser nicht hingegangen. So denken wir manchmal auch. Aber wie Matthias erfuhr eben, dass sie als Kinder gelebt werden, auch wenn sie etwas daherschmeißen oder etwas anderes anstellen, so werden wir geliebt. Und mehr noch eben, so wie die Eltern das mit Liebe wieder zurechtbringen, den Schaden heilen, trösten und ermutigen, so ist es auch mit Gott. Gott liebt und er liebt noch viel mehr, als Eltern lieben können. Gott ist Liebe, er ist Liebe durch und durch. Ja, ja, und was ist nun mit den Geboten und Verboten? Sind die jetzt etwa alle Makulatur? Können wir die in die Tonne treten, wie man so schön etwas flapsig sagt? Sind sie also überflüssig, sinnlos? Über dieses Thema wurde in der Theologie viele Bücher geschrieben. Man könnte ganze Regalwände damit füllen. Wie sagt schon der weise Prediger Kohelet, des Büchermachens ist kein Ende. Deshalb nur einige wenige skizzierte Gedanken dazu. Johannes folgt hier Jesus, so wie Paulus es auch tut in seinen Briefen. Er folgt nämlich Jesus darin, dass er alle Gebote in dem einen Gebot der Liebe zusammengefasst sieht. Die Gebote erlangen eben darin ihren Sinn, wenn jemand sich aus Liebe und mit Liebe nach ihnen richtet. Also lieben will und dann sozusagen das eben in der Form bestimmter ganz ausgeprägter Verhaltensweisen eben tut, die uns die Gebote helfen zu entdecken. Aus Liebe zu Gott also tut, weil er Gott vertraut, was Gott möchte. Weil er Gottes Liebe erfahren und begriffen hat, dass Gott es ja gut meint. Und wenn er es gut meint, dann können seine Gebote doch auch nur gut für uns sein. Gut für ihn selbst und gut eben auch für die anderen Menschen. Dafür sind die Gebote da. Sie sind sozusagen die Gebrauchsanweisung Gottes für unser Leben, für das Leben der Menschen miteinander. Wer Gott liebt, wer seine Liebe erfahren hat, wer von seiner Liebe ergriffen ist, der kann nicht anders, so schreibt Johannes, der kann nicht anders, als nun auch seine Mitmenschen zu lieben, weil er in ihnen Geschöpfen Gottes begegnet, weil er in ihnen Ebenbildern Gottes begegnet. weil er in jedem Menschen einen potenziellen Bruder, eine potenzielle Schwester in Christus entdeckt. Weil Jesus Christus doch für diesen anderen Menschen genauso gestorben ist wie für ihn selbst. Wem diese Liebe wirklich aufgegangen ist, der kann keinen anderen Menschen mehr hassen. Genauso wenig, wie er noch Angst vor dem Gericht hat, davor von Gott bestraft zu werden, genauso wie er eben auch nicht mehr aus Angst vor diesem Gericht nun die Gebote Gottes zu erfüllen sucht. Genauso wenig kann er eben einem anderen Menschen Schlechtes wünschen, ja nicht mal einmal mehr Schlechtes über ihn denken, weil er von dieser Liebe ergriffen, erfüllt ist. Wer Gott liebt, wirklich liebt, wie Gott ihn liebt, der kann nicht anders, als seine Mitmenschen zu lieben. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, die sind für Johannes nicht auseinanderzureißen. Sie sind für ihn eins. Jesus sagt noch, dass Gottes Gebot, Gott zu lieben, ist das eine, und daneben steht das andere, die Menschen, den Nächsten zu lieben. Für Johannes rückt das noch mal sehr viel enger. Er sagt, das geht gar nicht anders. Das eine ohne das andere geht nicht. Und wer sagt, er liebt Gott, aber er geht nicht liebevoll mit seinen Mitmenschen vor, der macht sich selbst letztlich etwas vor. Der ist nicht vollständig, nicht wirklich von der Liebe Gottes erfasst und erfüllt. Wer sich von Gott geliebt weiß, bedingungslos, grenzenlos, dessen Misstrauen wird geheilt. Das Misstrauen gegenüber Gott und auch zugleich das Misstrauen gegenüber den Menschen. Der verliert eben auch die Angst vor anderen Menschen mehr und mehr. Und auch die Angst davor, zu kurz zu kommen. Oder die Angst davor, dass ihn irgendetwas trennen könnte von der Liebe Gottes. Der ist sich gewiss, dass ihn nichts und niemand, keine Macht der Welt trennen kann von der Liebe Gottes, weil er sie in Jesus Christus so klar und deutlich vor Augen gestellt hat. Gottes Liebe verändert einen Menschen von Grund auf. Die Liebe vertreibt alle Ängste, weil Gott Liebe ist, weil sie Gottes Liebe ist und weil sie dich in Gott birgt, weil sie dich damit auch zugleich zu einem Liebenden macht, zu einem tatsächlich Liebenden, wenn du dir seine Liebe gefallen lässt, wenn du bereit bist, deine Vorbehalte, deine Denksysteme, deine schlechten Erfahrungen mit anderen Menschen aufzugeben, sie hinter dir zu lassen, sie von Gott heilen zu lassen. Wenn du bereit bist, deine Bilder von Mutter und Vater und vor allem von Gott heilsam verändern zu lassen. Auch wenn du längst selbst Mutter oder Vater oder gar Großmutter, Großvater oder noch mehr Urgroßmutter, Urgroßvater bist. Das ist keine Frage des Alters. Gottes Liebe macht uns zu Liebenden. Er macht dich zu einem Liebenden, wenn du bereit bist, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, mit allen deinen Schwächen. So eben bist, wie du von Gott gemacht bist. Und so, wie du bist, liebt dich Gott. Nicht mehr und nicht weniger musst du tun, als dir diese Liebe gefallen zu lassen. Dich auf sie einzulassen und sie zu der prägenden und motivierenden Kraft deines Lebens werden zu lassen. Zum Maßstab alles deines Denkens und Handelns. Nicht irgendein totes Bild von Gott wohnt in dir, sondern der lebendige Gott. Er zieht bei dir ein und erfüllt dich mit dieser Liebe. Und wenn du das willst, dann wirst du eben ein neuer Mensch, ein Liebender, einer, der sich nun auf den Weg macht, auf den Weg in den Fußspuren Jesu, Und ja, diese Fußspuren sind für uns alle viel zu groß, keine Frage. Aber das Wunderbare ist, es sind ja Fußspuren der Liebe. Und deshalb passen sie sich unseren Schritten und Schuhgrößen an. Denn Gott ist Liebe. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seine Mitmenschen liebt. Amen.